Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Wir glauben nicht mehr so an das Agenturmodell, finden den ganzen sehr ungesunden Kontext für uns nicht passend und nicht richtig. Auch das Modell Zeit gegen Geld war nicht so unseres, sondern Wirksamkeit, und haben uns auf Markenstrategie konzentriert und machen eigentlich das, ne, was wir immer schon getan haben, tief abtauchen an die Essenz. Und gestern hatten wir ein Aha-Erlebnis, wo wir dachten, es ist ja gar nicht eigentlich nur Markenstrategie. Also wenn wir sagen, wir tauchen mit Marken oder mit auch Persönlichkeitsmarken oder Unternehmen oder Markenmachern ab in Workshops, dann tauchen wir schon sehr tief, entfernen uns jeglicher Hygienefaktoren, da muss man erstmal so durch, ne, und jeglicher Dekoration, und gehen weiter und weiter und weiter und bergen da etwas, was in der Corporate-Welt wenig, ich möchte gar nicht Spiritualität, weil dann springen mir schon viele potenzielle Kunden ab, aber nennen wir es Gefühl oder Emotion. Wir bergen etwas, was im Unterbewussten so krass wirkt, und bringen das ins Bewusstsein.
Herzlich willkommen bei uns am Küchentisch. Wir haben heute Jessica Güngör bei uns am Tisch. Und ich finde, das ist ja fast so ein Künstlername. Wahrscheinlich ist er das überhaupt nicht.
Sondern doch, habe ich mir ausgedacht.
Das passt auch zu dir. Also, insofern, vielleicht reden wir auch gleich über den Namen. Aber wir sitzen jetzt schon ein paar Minuten am Tisch und hatten schon 4000 Themen. Mal schauen, wie wir den roten Faden da reinwursteln.
Haben schon herrlich nicht geräuchert, aber gesprayt. Gib mir das nochmal rüber. Vielen Dank, Jessica, für das.
Sehr gerne.
Palo Santo Wasser, heiliges Holz.
Von, kleine Schleichwerbung eingestreut.
Auf jeden Fall.
Unserem Lieblingsladen.
Auf jeden Fall.
Von Zelda. Mhm. Wie heißt der jetzt? Die haben sich ja nochmal umbenannt.
Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nur als Prana Shop.
Prana Station.
Ich kann nochmal die zweite Schleichwerbung.
Genau. Wir im Grindel hier da, wo vor dem Bezirksamt. Grindel, Prana Station. Diese
Prana
kleine
Station, genau.
Das ist eine umgebaute Tankstelle, glaube ich, von früher. Und es ist nur ein kleines Glashaus. Und es ist, man bekommt Pflanzen und spirituelle Sachen.
Gepflastert mit Liebe, finde ich,
ja,
ist dieser Laden.
Und wirklich ich bin größter Fan und darf da eigentlich nie hingehen.
Weil ich auch nicht. Ich bin für euch dahin
aber
gegangen.
Aber das Palo Santo Wasser, heiliges Holz, damit räuchern wir, ja. Von daher ist das wundervoll zu haben. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dass du das uns mitgebracht hast.
Und wir haben natürlich sofort losgesprüht und alle schon so, oh Gott, herrlich. Also, ich glaube, zumindest Katinka und ich waren schon ein bisschen drüber heute. Mhm. Kommt vor.
Ja, seit 5.30 Uhr eigentlich.
Ja, juhu. Okay, Vollmond kommt.
Ja, ich weiß, sage ich mir aber auch schon seit 3 Tagen.
Ja, ist auch so. Aber gut. Und die anderen 1-2 Themen. Aber lasst uns direkt umschalten. Wie ihr ja wisst, überlege ich mir immer im Auto, womit wir anfangen, also wenn ich herkomme. Und kam da so ganz schnell hoch. Was sind deine schönsten Momente in dieser Woche gewesen?
In dieser Woche? Also ich wage mal eine leise Voraussicht ist vielleicht das heute mit euch.
Oh, das wollten wir eigentlich hören. Nee.
Um noch mal ein bisschen Magie hier zu versprühen. Wirklich, ja. Ich habe mich da richtig, richtig doll drauf gefreut und bin ganz, ganz happy, dass ich heute hier sein darf. Weil ich ja sonst immer anderen, ne? Eine Bühne gebe und Gehör verschaffe, Sichtbarkeit, Wirksamkeit. Und heute darf ich mal mich in eurer Bühne ein bisschen
toben sonnen.
Ja. Also neu für mich, aber ganz, ganz schön. Und das Zweitschönste war gestern eine Stunde mit Josephine, Freund meiner Partnerin, mit der ich die Marianne mache. Da erzähle ich bestimmt nachher was zu.
Ja, gerne.
Und da hatten wir tolle Erkenntnis, nochmal so für uns, was wir eigentlich so in die Welt bringen und was wir machen. Also nicht eine Erkenntnis, aber sagen wir mal so, aus dem Selbstverständnis das so in so ein Bewusstsein zu heben. Und das sind ja manchmal so Magic Moments. Und den hatte ich gestern und für den bin ich ganz dankbar. Das war sehr schön.
Aber da kommen wir, glaube ich, schnell auch zu einer deiner großen Qualitäten. Und dann fände ich es sehr, sehr schön, wenn du ein bisschen davon erzählst, was du mit Marianne und mit deiner Partnerin da machst, abgesehen davon, dass der Name so zauberhaft ist.
Da kann ich auch was zu erzählen.
Ich weiß, genau. Und ich war aber vor längerer Zeit mit dir und mit Anne, das ist das Stichwort Women's Hub, Anne Hill, die auch schon bei uns war. Also wir hauen jetzt erstmal ein paar Stichworte raus.
Wir hauen
ich dachte nachher, weil allein das, was du alles gesagt hast, dachte ich hätte alles mitschreiben müssen, weil du kannst die Dinge so auf den Punkt bringen, irgendwie fühlen und dann scheint es innen wie auch immer zu arbeiten und dann wirfst du was aus. Also es ist fast wie eine Maschine, aber es ist natürlich tausendmal geiler, sodass ich dachte, jetzt freue ich mich so doll, dass du heute da bist und wir schauen, was du auswirfst, wo es uns hin wirft.
Ja.
Genau, also deswegen Marianne vielleicht.
Marianne, genau. Ich bin zusammen mit Josephine Freund, Marianne. Und Marianne kommt vom, also nicht nur, weil das ein unheimlich schöner Frauenname ist, sondern abgeleitet von Marianne Graben. Die tiefste Stelle, ich glaube mit 11.000 Metern, die man abtauchen kann, unserer Weltmeere. Und da unten ist dieser Druck extrem hoch. Und das Faszinierende daran, also für uns ist das ein schönes Meer, aus dem wir uns bedienen können an Worten, die wir senden können, um Menschen für uns mit der Zusammenarbeit zu begeistern. Weil dieses Abtauchen, wenn man Markenstrategie macht, also wir machen tiefsinnige Markenstrategie, aber auch, ne, wir bergen was und machen dann eine sehr holistische Markenberatung. Das ist ein schöner Teppich, weil da unten der Druck so enorm hoch ist und was für Wesen da bestehen. Es ist so, das sind ganz interessante Lebensstrategien eigentlich, die sich da geformt haben. Und alles, was dekorativ ist und nicht essentiell ist, ist nicht da, ist nicht existent, hat da keine Berechtigung. Oberflächlichkeit hat da keinen Wert. Und da kriege ich Herzklappen, weil da bin ich zu Hause im tiefen Wasser.
Ja, weil es klingt so super spirituell. Wahrscheinlich ist es das auch. Aber du bist so geerdet und so ein klarer Denker und Fühler und Umsetzer. Also um das nur nochmal das direkt aufs Gleis zu bringen.
Danke.
Ja, weil das, oder?
Ja, das, also was ja aber für, also nicht aber, was für Fische, das hast du vorhin im Vorgespräch erzählt. Also dein Marianne Graben macht total Sinn. Auch ich bin ja dem Wasser, also da könnte ich mich auch in der Bildsprache komplett verlieren. Und nichtsdestotrotz, ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber der Fisch hat es ja grundsätzlich tendenziell eher nicht so mit der Erdung, beziehungsweise muss da eine Menge für machen, geerdet zu sein.
Ja. Wie soll man das überhaupt machen ohne Füße?
Na, es gibt ja auch also Fische, die können so über Land watscheln. Gibt es auch ein paar Exemplare. Gibt auch
die sind aber ganz weird. Diese Landwatschelfische.
Nein, aber also Scherz
aber
beiseite,
das ist tatsächlich
eine große
Challenge,
Herausforderung.
Ne? Ja,
und wenn
absolut,
du das so sagst, Caesar, dann klingt das fast wie ein im Gegensatz, also wäre meine Frage, wie sorgst du da für die nötige Erdung im Marianengraben?
Ja, ja.
Ah ja, okay. Also ich glaube, da müsste ich ausholen und einmal in das eher weiche Spirituelle gehen. für mich ist das ja gar nicht so spirituell. Ich meine, also ihr habt ja auch bei euch stehen, ne? Es ist schon irgendwie Spiritualität, aber ihr wisst, wie ihr ein Auto betanken könnt.
Ganz genau.
So. Und das ist bei mir eigentlich, für mich ist Spiritualität eigentlich eine Angebundenheit oder ein Vertrauen ins Leben, eine Selbstverständlichkeit und nicht dieses, ne, ich muss nicht, keine Ahnung, 10 Stunden meditieren, ich kann auch auf der Autobahn, am Autobahnkreuz, bei der Raststätte einmal kurz mich anbinden oder rückkuppeln. Mhm. Und das war eigentlich meine Lebens- oder Überlebensstrategie generell im Leben, weil ich recht viele Herausforderungen hatte und immer wusste, wenn ich angebunden bin, ne, wenn ich bei mir bin, wenn ich mich auch den Dingen öffne, die mich hier weitertragen in meinem Leben, dann geht das auf. Also
woher
nur
wusstest
du
das immer schon?
Weil das ist jetzt kann auch ich dir nicht so sagen. Ich glaube, es ist mitgegeben.
Okay.
Und ich glaube, es ist auch vorgelebt wahrscheinlich. Und wenn man sich so, ich hatte immer so ein Grundvertrauen in alles und war eigentlich mit allem okay. Ne? Also wenn andere sagen, oh Gott, wie schlimm, habe ich immer gedacht, ja, es ist, wie es ist. Lass gucken, ne? Was mache ich daraus? Und habe immer sehr schnell gesehen, wo die Geschenke sind oder wo die Hinweise sind oder das Leben mir.
Kind.
Ja, schon immer
das
eigentlich.
Ich
also ich wurde vielleicht, ich würde sagen, mein Vater, ich habe es von meinem Vater bekommen, der ist sehr früh gestorben, aber er hat mir mitgegeben, jetzt bin ich gar nicht mehr im Marianengram, aber wir tauchen da gleich ein.
Ja.
Er hat mir mitgegeben, eine kreative Schöpfungskraft, nämlich dass eigentlich Mangel, Ausdruck nicht geschöpfter Möglichkeiten ist. Und das Schöpfen.
Warte mal, stopp, der muss einmal rein, der Satz. Mangel ist Ausdruck
nicht geschöpfter Möglichkeiten.
Der Mangel in einem selbst.
Und im Außen.
Nee, im Außen auch.
Also Mangel in allen Dimensionen, ne? Auch energetisch. Also Mangel als solches ist im Grunde, ja, der pure Ausdruck nicht geschöpfter Möglichkeiten für ein Selbst, für die Familie, für ein Unternehmen, für uns alle. Und der war sehr gut darin, sich nicht mit den, also Dinge anzupacken und Möglichkeiten für sich zu kreieren.
Gib mal ein
und zu
Beispiel,
schöpfen.
Weil ich finde das schon beeindruckend, wie viel Erdung und wie viel du da hast. Als ich will jetzt nicht auf dem Fisch herumreiten, aber das finde ich besonders.
Also er hat zum Beispiel, ich habe lange Zeit geglaubt, dass Bratbrot eine Delikatesse ist.
Bratbrot. Von dir, ich weiß nicht, wo
und die
du sie
bringt das irgendwie
hast.
Auf den Punkt. Ich hatte die beim Women's Up, als ich mich selber erzählt habe, auch erzählt.
So.
Und ich habe immer gedacht, das ist eine Delikatesse, weil es gab Momente bei uns in der Familie, da hatten wir einfach in der Kindheit in Wilhelmsburg, junge Eltern, nicht best situiert, 2 Kinder, wo wir einfach nichts mehr im Kühlschrank hatten. Und da wurde nicht gesagt, oh Gott, oh Hilfe, was haben wir? Sondern mein Vater hat gesagt, heute gibt's Bratbrot.
Juhu,
und es war
als Party.
Einfach, ja, einfach auch, es war ja auch lecker. Gutes Öl, Salz, ein bisschen Kräuter, angebratenes Brot und dazu dann Knoblauch rein. Das reicht ja schon. Sollen wir kurz warten?
Nö, das, weil, ich schmeiß einfach das Fenster zu, weil offensichtlich will jetzt gerade der Baum gesägt werden.
So ist
werden.
Das.
Okay, das heißt.
Aber wir haben es mit einer Freude gegessen.
Ja.
Und ich habe es nie mit dem Bewusstsein gegessen, dass wir das eigentlich essen, weil es aus dem Mangel entstanden ist, sondern hat daraus echt was Delikates gemacht. Und ich habe wirklich lange, ich habe auch als Studentin oft Bratbrot gegessen, weil ich auch nicht genug
total
im Kühlschrank
lecker.
Hatte.
Ja.
Aber es ist total lecker und es ging so um die Haltung. Ich habe mich nie im Mangel gefühlt, obwohl wir gar nicht viel hatten. Und ich glaube, das war so bei ihm, der ist dann mit einer selbstbewussten Art, der hat auch so eine natürliche Dominanz, ist da einfach durchs Leben gegangen und hat sich Möglichkeiten kreiert oder hat dann kreativ, sehr kreativ, wenn kein Geld für einen Zirkus da war, haben wir halt selber Zirkus gemacht und uns Gesichter angemalt und hat uns seine Zeit geschenkt. Und ich habe nichts vermisst. Ich habe nichts vermisst. Also ich hatte nie das Gefühl, im Mangel zu sein, obwohl ich von außen betrachtet mit Sicherheit nicht das bestsituierte Bild einer, ne, so in der Kindheit abgegeben habe. Aber ich habe nichts vermisst.
Und würdest du auch sagen, es gab eine emotionale Fülle?
Ja.
Also weil wir ja Mangel immer nur mit Geld und so, wie du es auch sagst, mit
absolut.
Status und sind wir alle im Tennisclub und so weiter.
Absolut.
Aber es gibt eben auch eine fucking emotionale Leere. Und die verschwindet auch gerne im Cayenne.
Ja, genau. Das ist auch in Ordnung. Das ist ja unser
auch.
System. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber irgendwann spürst du, dass dich das vielleicht doch nicht erfüllt.
Okay.
Meistens.
Ja. Und deine Mutter war aus einem ähnlichen Holz, oder?
Meine Mutter, also ne, mein Vater ist früh gestorben und dann hat jeder so seine Überlebensstrategien. Und die Überlebensstrategie meiner Mutter war, dass ein neuer Versorger her muss. Und hat sich darauf fokussiert. Und meine Schwester und ich haben sehr zusammen, meine Schwester ist 4 Jahre älter und war immer so meine kluge Beraterin. Und ich war dann die Möglichmacherin, weil ich diese Naivität hatte, dass ja klar, schaffen wir das, ne, Herr Lobo, lass mal gucken, wie wir das tun. Und haben uns so gut durchgebracht. Also es ist nicht so, was meine Mutter, also sie war sehr mit sich und ihrer Aufgabe beschäftigt, sehr jung und vielleicht nicht ganz so mit zu viel Selbstbewusstsein und einem guten Fundament ausgestattet und hat sich auch darauf verlassen, dass wir gut klarkommen. Also wenn wir gerufen haben, war sie da, aber wir haben auch nicht oft gerufen. Wir haben uns um uns selbst gekümmert. Also ich bin auf meine Elternabende gegangen, ich habe für mich eingestanden, ich bin mit meiner Schwester.
Du bist auf deine eigene Elternabende.
Ja, und habe gesagt, Leute, für mich steht hier keiner ein, dann komme ich jetzt. Und das war immer okay.
Und ich warst nicht 18, ne? Also heute kannst du ja mit 18 dazukommen und du warst aber weit unter 18.
Ja, oder meine Schwester und ich, meine Schwester war dann sehr klug und meinte, ja, Jessica, es gibt hier, ich war auf dem Gymnasium und war dann nicht so glücklich, es gibt so eine Schule, Gesamtschule heißt das damals, ne? Also ich bin 52, das war noch recht neu. Da kann man auch mal gut und mal schlecht sein, weil wir wussten, es gibt mal Zeiten, wo wir uns um theoretisches Wissen kümmern können, aber manchmal hat das Leben jetzt für uns Herausforderungen und da kann ich mich nicht um Theorie sondern muss mich um andere Dinge kümmern und darf sozusagen diese Up-and-Downs haben, ohne gleich in der Schublade fest zu sein. Und dann haben wir mich da in der 5. Klasse angemeldet und meiner Mutter den Zettel hingelegt. So hier, Jessi möchte jetzt auf die Gesamtschule. Ah ja, valide. Ja. Und auch da gerade mal so über den Rand des Schulsekretariats gucken können, haben uns die Erwachsenen immer ernst genommen. Immer. Also und haben gesehen, wo wir stecken und haben auch dieses, wussten, wir machen das schon. Also in anderen Geschichten würde bestimmt irgendwann vielleicht mal ein Jugendamt gucken, was denn da los. Aber wir waren immer gut aufgestellt und waren ja auch verstärkt, ne? So, aber waren, ich kann das gar nicht anders sagen, ich habe immer mit einer absoluten Freude mein Leben kreiert. Und wenn ich was wollte, dann habe ich dafür gearbeitet, habe mir die guten Jobs gesucht. So, aber ich wusste ja, ich will das ja so, das war ja selbstbestimmt. Und das war schon immer so.
Naja, also, selbstbestimmt. Bist du schnell geworden?
Bin ich geworden, genau.
Also da gab es ja gar keine Wahl. Und da wäre natürlich jetzt die Frage, hast du das Gefühl, dir fehlt ein Stück vom Kindsein?
Ich weiß ja nicht, wie es anders wäre. Mhm. Ich sehe ja bei meinem Sohn, dass es, wie toll das ist, naiv und frei und Kind sein zu dürfen. Ja. So, das sehe ich. Ich kenne das nicht anders und ich glaube, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie es wäre oder wie ich wäre. Ich denke mal, mein Vater, der wäre aus der Gewerkschaft in die Politik gegangen. Das war so einer, der wollte auch was bewegen und was machen. Und vielleicht hätte der mich auch in so eine Bugwelle mitgezogen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich hatte eigentlich nichts, wogegen ich rebellieren musste. Oder nichts, weil ich mir immer so meine eigenen Status quo brechen oder meine eigenen Leitbilder suchen durfte. Mhm. Und es fühlt sich nicht an, als hätte es mir nicht gut getan.
Nee. Toll.
Aber also, mit 14, wenn man mich gefragt hat, mit 14, wie alt bist du, dann habe ich immer gesagt, gefühlte 40, weil ich unfassbar viel Leben erlebt habe und unfassbar viele Geschichten, dadurch, dass ich ja mal kreiert habe, ne, viele Menschen getroffen habe und wusste. Also was ich früh gelernt habe ist, und das ist auch heute in meiner Arbeit, glaube ich, total wichtig, dass eigentlich der Schlüssel im Leben menschliche Beziehungen sind. Mhm. Ich komme alleine nicht weiter. Ich muss mich verstärken. Mhm. Ich muss mich echt zeigen, echt mitteilen, damit ich auch echte Hilfe bekomme. Und ja, alleine kannst du auch als Kind nicht viel bewegen. Ne? So.
Wenig.
Mhm. Jetzt hast du dich mit 14 gefühlt wie 40. Mhm. Jetzt bist du ein paar Jahre älter.
Oh, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Fühlst du dich jetzt wie 14? Oh, das wäre ja
oder
toll.
Oder bleibt da stehen? Also fühlst du dich jetzt einfach so?
Ja, ich hatte zum Alter, habe ich immer noch nie eine Beziehung. Wirklich ja, noch nie. Genau, erst mit dem Kind wurde ich damit konfrontiert, dass ich ja eine alte Mutter sei, so mit 46. Oder dass der mich dann mal fragt, wie alt ich denn bin und so. Ne? Oder wenn ich dann denke, okay, wenn er Abi macht, bin ich. Und ne, diese typischen Rechnungen. Mhm. Aber es ist im Grunde irrelevant. Das ist eigentlich egal.
Was ganz witzig ist, weil wir vorhin über die Uhrzeit sprachen und du sagtest, also offensichtlich ist alles, was so Vorgaben aus der Gesellschaft sind, Alter, Uhrzeit,
das Strukturen, vorgegebene.
Also ich, vielleicht darf ich das Beispiel kurz sagen. Wir sprachen eben darüber, dass unser Tag heute so früh anfing oder meiner. Und du sagtest dann, du bist früher aufgestanden und hast als Kind hast die Uhr auf 8 Uhr gestellt.
Ja, weil dann fing ja mein Tag an.
Ich dachte, der fängt klassischerweise
so, aber es ist ja eigentlich total intelligent, das so zu sehen, weil du in deinem natürlichen Biorhythmus geblieben bist. Okay, hat sich dann aber leider nicht durchgesetzt.
Nee, das Konzept hat sich nicht durchgesetzt.
Kann auch kommen.
Schade.
Total spannend.
Ja, und im Grunde, also diese Neugierde auf, oder ich musste viel einfangen und ich bin ja auch neugierig, ne, auf was ist noch möglich, neben all dem, was einem so präsentiert wird, und dann kommt man schnell in so spirituelle Felder. Das war einfach, also ich habe mit 14 meditieren gelernt und da habe ich gemerkt, okay, alles klar, das ist meine Superpower. Hier weiß ich, da kann ich auftanken, da bin ich angebunden. Da wird was mir beigebracht, was ich selber in mir trage. Und ich weiß, ah ja, okay, das kann man so anwenden und das ist jetzt nicht so spinnert oder so. Und das hat mich dann auch ganz früh zum Sophismus gebracht, zum spirituellen Lehrer. Und auch der eben nicht gesagt hat, hier, komm hierher. Ne? Und ich wollte natürlich, ich habe immer gesagt, ich möchte zu dir ins Golden Sufi Center und ich komme nach Kalifornien. Und gesagt, nee.
Klär mal einmal kurz für alle, die Sufis nicht kennen, was das ist.
Sophismus ist eine mein Sufi-Lehrer war vom Naqshbandi-Pfad, der Pfad des Herzens. Das war früher eine geheime Verbindung und wurde irgendwann durch Irina Tweedy, einer englischen Lady im wahrsten Sinne des Wortes, die sich auf die Reise gemacht hat nach Indien, ihr übertragen, auch in die westliche Welt zu bringen. Und das ist eigentlich der Pfad der Liebe oder des Herzens, wenn man so sagen möchte. Und die Meditationen sind auch Herzmeditationen und da war ich dann auch ganz schnell zu Hause. Aber auch da, er hat immer gesagt, du musst kein Vollbad nehmen und keine 3 Stunden Pause machen, um zu meditieren. Ne? Rückkoppel dich. Hat mich sozusagen wieder in mein Leben geworfen. Meinte, nein, du musst scheitern und leben und dich verlieben oder vielleicht auch ne, Liebeskummer haben. Du musst leben, leben, leben. Und wenn du dann Spiritualität einlädst, dann geht es auf. Aber du kannst nicht das Leben verleugnen und nur sozusagen ne, in der
oberen Welt leben.
Genau. Insofern habe ich mir da auch wieder einen guten Lehrer gesucht. Und das,
ne, das Gute wieder mit Erdung und wieder zum...
Ja, ne? Ganz genau. Ganz genau. Das Gute am Älterwerden, finde ich, ist einfach, dass man irgendwann jetzt so mal zurückblicken kann. Und ich kann heute sagen, und das ist, ne, um wieder anzuknüpfen an deinen ersten Punkt, auch gestern eine Erkenntnis gewesen. Ich dachte, alles, was ich so gemacht habe bisher, macht jetzt auf einmal irgendwie Sinn. Und das ist so schön. Ne?
Dass wie lange muss ich noch warten?
Das kannst du jederzeit, wirklich.
Das kann man immer empfinden.
Das kann man immer empfinden. Aber
da
man
sagt
muss,
keiner wann.
Nein, da sagt keiner wann. Aber da gibt's manchmal so einen Sweet Spot of Pain oder so ein, ich weiß es nicht was, ne? Was das auslösen kann, dass man sich so auch selbst so reflektiert und guckt, wo stehe ich denn eigentlich oder was mache ich denn da eigentlich oder...
Sich traut, auch die eigene Erntezeit zu sehen.
Ja, genau.
Also so empfinde ich das häufig. Ich ja so stehe und denke, was ist denn jetzt?
Ja.
Wieso fällt jetzt alles zusammen und wieso macht alles auf einmal Sinn? Und habe ich mal einen Fehler gemacht oder habe ich mal irgendwas verkackt? Nein, also alles so, wie es ist, ist es richtig. Und ich würde es alles wieder genauso machen wahrscheinlich.
Genau.
Hast du das so?
Ja.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage zu dem, dass du mit 14 angefangen hast zu meditieren. Also du bist ein Jahr jünger als ich. Also wir waren weit entfernt von der Digitalisierung. Wir hatten gelbe Seiten noch zu Hause. Ja, also die Jüngeren von euch.
Ja,
Brockhaus, genau. 14 Meter, genau.
Ja, habe ich auch noch gehabt.
So. Genau. So, und so wie du das beschrieben hast, wie dein Elternhaus war.
Wo ich sag dir, bist wie ich zum Meditieren gekommen? Wir haben in einem Wohnblock gewohnt und alle Mamis haben sich da immer zum Kanasterabend getroffen.
Stark.
Ja, der war dann immer rotierend. Ja, es ist ein Kartenspiel, das war dann immer rotierend. Da haben die sich dann getroffen und die haben immer so im Duo, ne? Also immer so im Partner Konstellation gespielt, also immer 2 Spielerinnen, ein Team und manchmal fiel eine Spielerin aus und dann durfte ich die Ersatzspielerin sein. Oh, wow. Und ich habe das geliebt, weil dann durfte man natürlich, wenn ich durfte sowieso relativ lange aufbleiben, aber ich durfte ne, mit denen zusammen sein, hast du gehört, worüber die so reden, dann haben die auch gerne mal, weiß ich nicht, einen Cola rumgetrunken und geraucht und dann wurden die Gespräche auch ein bisschen offener, also ich habe es geliebt und ich habe auch das Spiel geliebt und dann hat die eine irgendwie gesagt, ja, hier, Elke, ich weiß es gar nicht mehr, Elke. die meditiert jetzt, was ist denn das und so, und da sind meine Ohren ganz weit geworden und habe irgendwann gesagt, du Mama, gib mir mal die Nummer von Elke, ich muss die mal anrufen und habe sie angerufen und gesagt, was ist denn das mit dem Meditieren und dann meinte sie, Jessica, du bist bei mir richtig, hat mich eingeladen, hat mir das Meditieren beigebracht und das war für mich ein Life-Changer. Das
war ein Game-Changer. Deine Schwester da dann mit im Boot oder?
Nee, also sie
du
war...
Du hast nicht alles mit deiner Schwester gemacht oder besprochen?
Doch, schon, aber ich hatte auch so meine eigene Dynamik und sie ihre eigene. Ne? Mhm. Also sie war sehr, hat viel gelesen, war viel im Verstand und ich war viel im Gefühl und habe dann mich da ausgetobt. Später ist sie da auch so eingetaucht, aber auf ihre Art und Weise. Ne?
Mhm. Ist echt ein Segen, ne? Also wie ihr beiden Mädchen da in diese Familie gerauscht seid.
Ja, also ja, aber es sind immer diese Geschenke, ne? Mhm. Wenn du hörst, es flickert dich irgendwie an, geh dem nach. Also das habe ich da gelernt. Das war einfach so, oder dann, wenn mich Menschen interessiert haben, dann gehe ich auf die zu, weil irgendwie kommt da doch was. Und ich habe immer in krassen Situationen wurden mir Menschen geschenkt, die gesagt haben, guck doch mal hier, geh doch mal dahin. Mhm. Ich helfe dir, ich nehme dich ein Stück weiter. Und das wäre halt nicht passiert, wenn ich diesen Impulsen nicht nachgegangen wäre. Mhm. Bin einfach mega interessiert. Darum finde ich euren Podcast auch toll. Ich bin mega interessiert an Leben, an Lebensgeschichten, weil davon können wir so viel lernen. Und an Verbindungen einfach, menschlichen Verbindungen.
Und dann kam erst der Women's Hub und dann Marianne?
Ja, der Women's Hub ist mir auch
zugelaufen.
Ich hatte meinen Moment of Truth, als ich, hatte ich eine Designagentur, war im Agenturverbund, war schön in der Corporate-Welt, habe dann ja nochmal auf einmal unerwartet ein Kind bekommen. Also ich habe 6-mal kein Kind bekommen und beim Mal war Keno dann da und wir wollten eigentlich adoptieren und das ist ja wahrscheinlich der Klassiker. Ich dachte, ich bin die...
Darf ich fragen, was heißt 6-mal kein Kind bekommen? Also das war mit...
Abgänge.
Und dann, ja.
Ja, Ausschabungen, Abgänge.
Das volle Programm.
Ja.
Oh, Wahnsinn.
Mhm. Und ich wusste immer
ein Gedenkatem.
Ja, genau. Ich wusste immer auch.
In der Schnelligkeit so durch.
Es ist okay. Ich habe an den verrücktesten Orten, muss ich auch sagen, diese Abgänge erlebt. Ne? Ob in der Agentur, auf der Toilette oder sonst wo. Mhm. Ich mir dachte, okay, es ist, soll nicht sein. Es ist so, für irgendwas ist es gut. Und irgendwann meinte ich dann zu Alex, du, ich glaube, das sollten wir lassen. Also jetzt geht's an die Substanz, ne? Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir sind aber irgendwie, ist Familie für uns ein Konzept. Mhm. Und wollten, weil hier jetzt zu meinem Nachnamen Güngör, der ist halb Türke, halb Koreaner, wir wollten dann ein koreanisches Kind adoptieren, weil wir das mit der Oma hier auch in der Kultur, ne, hätten toll integrieren können. Und wir waren ja nicht verheiratet, 2 selbstständige Kreative, eher Türke, es kam damals auch nicht so gut an in den Unterlagen, wir waren zu alt, 2 Kreative, wir waren jetzt nicht die Vorzeige-Adoptiveltern, die Anwärter, wir fielen natürlich alle Raster und dachten, vielleicht wäre das eine Idee und wie das dann so ist, das ist der Klassiker, passiert es dann doch und dann kommt
das wäre jetzt meine Frage und weißt du im Nachgang, also kenne das so rückblickend, habe ich so eine Ahnung, so was war der Turning Point, warum ist dann, was hat sich da verändert in dir?
Loslassen, oder? Es ist ja das Loslassen, aber ich meditiere seit ich 14 bin, ich habe wirklich tolle spirituellen Lehrer gehabt und habe gedacht, ich kann das doch und es steckt so tief drin in unserem System, in unserem Frausein, das konnte ich nicht wegmeditieren und da dieses Loslassen, okay, ne, dann wartet ein anderes Wesen auf uns und ich muss es nicht produzieren sozusagen. Mhm. Diese Freiheit dann zu haben, dass es da einen anderen Weg geht. Ich glaube, das war dann der Schlüssel. Tatsächlich. Und auch was ist, also auch mit dem Körper, wenn du mit 46 so kurz vor der Menopause so ein Kind
produzierst. Da sind viele schon mittendrin.
Ja, das ist schon auch krass. Ne? Also auch was das mit dem Körper macht. Mhm. Aber egal, das ist dann alles zweitrangig so. Also Keno blieb und der ist der gesund wollte. Und ist toll und der ist aber dann auch ein Katalysator gewesen in Sinnhaftigkeit und in, was mache ich denn da eigentlich? Und bin morgens in die Agentur gefahren, ich habe nachts gestillt und war auch ein bisschen müde und durch und wollte gerade parken und dann hatte ich diesen Moment, diesen Sweet Spot of Pain, wo ich es nicht mehr wegdrücken konnte. Und dachte, was mache ich denn da eigentlich? Was mache ich denn da eigentlich?
Sweet Spot of Pain.
Ja, es ist so dieser Schmerz, der für was gut ist und wo du dich entscheidest, drücke ich den weg oder gucke ich mir den jetzt an?
Das ist nochmal besonders beschrieben, weil wir das auch mit Britta Papay, die hat auch das wundervoll beschrieben, die redete von Wohlweh.
Ja.
Dass es eben schönes ganz, Wort. Ganz besonders ja. sei, ja, nicht ja, den ja. Schmerz per se wegzukloppen, ja. Sondern den mal anzunehmen und zu ja. gucken, was es für ein Geschenk oder du nennst es Sweet Spot, egal wie.
Ich habe den tatsächlich durch eine ganz tolle Breathwork-Lehrerin, Andrea Günther, ist der mir in mein Leben spaziert, dieser Ausdruck dafür. Und ich fand ihn gut, weil es diese, ja, Wehschmerz, diesen
Wohlweh,
diese
aber Wehschmerz ist auch schön.
Nein, aber Wohlweh, diesen, man ahnt schon, dass da was drinsteckt, was ein bisschen mehr ist, als dass es vielleicht einmal ausgeweint oder ne, auserzählt werden muss, dass das so was Elementares ist. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich habe da so ein Haus gebaut, wenn ich mir das so vorstelle, mit diesen Angestellten, mit diesen Etats, mit den ganzen Corporate Brands. Und es waren tolle Brands und die größten, größten, wundervollen Aufgaben mit dieser Agenturgruppe, mit Windeln, mit Muttermilch, mit allem. Aber ich war da gar nicht drin in dem Haus. Also
Nicht mehr.
Ich, eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, war ich da nie richtig drin.
Ach so.
Weil ich zu sehr lügenschön gepinselt habe und zu sehr der Corporate-Welt mich verschrieben habe. Und ich habe selber geglaubt und ich war super gut da drin.
Ja, ich meine, du bist, also ich glaube, das teilen wir wahrscheinlich ja. beide. Wir können Brand, wir können Story, wir können aber vor allen Dingen eins gut, die Story uns selber so hinbauen und so
Hab das gerne
so produzieren.
Genau. Ja. Und dachte, ach schön, da fühlt sich ja diese schlechte Marke doch ein bisschen besser an. Und
ist das nicht trotzdem eine Qualität?
Das ist eine Qualität, aber ich glaube, man muss sich aber im Leben fragen, wofür ich das tue. Ne? Ja. Also ob das ein Treiber von mir ist. Generell, also ne, auch wenn wir gleich auf Marianne zu sprechen kommen, auf die Arbeit, muss man sich fragen, und die Welt drängt uns ja eh gerade dazu, hat es entweder eine Sinnhaftigkeit für mich oder auch für die Welt. Für mich ist immer der relevanteste Punkt, aber für die Welt müsste eigentlich immer die zweite Überlegung eigentlich sein. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich gemerkt, das macht es treibt mich nicht, es entspricht nicht meinen Werten, hat es eigentlich wahrscheinlich nie richtig. Es war verlockend auch.
Und hat geklappt.
Es hat auch geklappt, aber es ist eigentlich nicht das, wofür ich losgehen möchte. Oder das kann ich nicht mehr halten. Ich kann es eigentlich nicht mehr halten. Und dann wird es anstrengend, dann zieht es Energie und ich wurde immer Lehrer und Lehrer. Und dann habe ich erstmal mit meinem Mann gesprochen, klar, ne, und gesagt, Folgendes ist passiert. Und er kennt mich und er weiß, dass daraus was Neues entstehen wird. Und war auch im tiefsten Vertrauen. Er hat gesagt, dann geht's halt ins nächste Feld, was du für dich eröffnest. Und dann habe ich mir natürlich, um alle Klischees einer Frau zu bedienen, erstmal einen Friseurtermin geholt. Und saß bei Shadi, bei Moi, auf dem Stuhl. Und meine Koloristin meinte, ja, da musst du mal zum Women's Hub gehen. Und habe ich mir gleich da auf dem Stuhl ein Ticket gekauft. Und habe mich immer mein Kalender daran erinnert, dass ich ja eine bevorstehende Event habe und gehe da los. Und habe gedacht, ich stehe da in meinem Vision Board. Ich arbeite immer mit Vision Boards und habe auch für die Zeit der Auflösung mir eine Coachin geholt und da mit Vision Boards gearbeitet. Und was darauf kommt, kommt darauf. Das ist sozusagen mein visueller Polarstern. Gucke ich mir irgendwann gerne mal an und denk so, ah ja, okay, krass. Ne? Also ich bapp einfach Bilder und Farben und Dinge auf mein Board oder auf mein Papier, was für mich dann arbeitet. Und auf diesem Board waren gelbe und schwarze große Punkte. Und das ist überhaupt nicht meine Farbkombination. Und habe dann gedacht, als ich da beim Women's Hub stand, ihr kennt den, das Corporate Design, stand
Schwarz auf und Gelb.
Großen gelben, schwarzen Konfetti.
Ist das Borussia Dortmund?
Ja.
Nein.
Und das war so, wo ich dachte, okay, krass, ich stehe hier in meinem Vision Board, auch die Frauen, die Bilder von den Frauen, das kam mir alles irgendwie so vertraut worden, habe ich einfach passieren lassen, was irgendwie passieren sollte und bin dann zusammen mit Anne Hehl, Sister und Host vom Women's Hub Hamburg geworden und bin dann einem Verbund von krassen, tollen Frauen. Hab euch darunter auch kennengelernt. Also das ist schon auch eine Kraft oder eine Magie. Genau, da ist mir erst der Women's Hub passiert sozusagen als erstes Feld der Möglichkeiten und dann musste ich mich mal kurz besinnen, nachdem ich da raus war, und auch da, ne, also zu sagen, okay, meine Angestellten sind auch alle erwachsene Menschen, ich bin nicht für die verantwortlich, die sind alle groß, ich entlasse ihnen ihr eigenes Leben, habe den Brücken gebaut zur Festeinstellung, aber da so rauszugehen aus diesem Versorgerfeld, das war für mich auch eine Challenge, muss ich sagen, habe ich aber, glaube ich, ganz gut gemeistert.
Und dann ging das leicht? Also, weil du hast ja schon als Kind versorgt. Ne? Das was ich immer, da frage ich wahrscheinlich auch immer noch mal wieder nach, so da fehlt ja ein Teil. Und du kannst es auch gut?
Ich kann das gut. Also ich habe danach mich mit Liz Nielsen, der besten Headhunterin, oder ich finde gar nicht, die ist Headhunterin, das Wort ist so fies, eigentlich ist sie Menschenverkupplerin, ganz lange unterhalten, bis sie irgendwann auch gesagt hat, so, jetzt hast du echt lange genug Urlaub im Kopf gehabt, in was für ein System willst du denn reinpassen? Also ich verstehe den Gedanken, dass du mal versorgt sein möchtest, so, ne, und festes Gehalt und alles, aber das bist du doch gar nicht, und dachte, okay.
Aber da war diese Sehnsucht,
natürlich ist
versorgt
da.
Zu sein natürlich und dir keine da. Gedanken zu machen und in diese Selbstverständlichkeit zu kommen. Der Kühlschrank ist voll, die Heizung läuft.
Na toll.
Meine Mami ist da, mein Papa sagt irgendwas Nettes und ich liege nur rum und bin Kind und klein.
Ja.
Süß, aber schön. Es ist dir schon immer noch mal begegnet. So.
Auf jeden Fall. Immer noch. Ja. Immer noch. Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde die, na klar, ist auch berechtigt. Obwohl ich sagen muss, als mein Vater gestorben ist und mir wurde das gesagt, auch verrückt, aber habe ich gedacht, das ist okay. Es kam mir ganz komisch vor, aber ich dachte, das ist irgendwie in Ordnung. Also.
Wie alt warst du da?
Da war ich in der ersten Klasse.
Sechs.
Nee.
Sieben.
Sieben. Mhm. Genau. Fand das. Verrückterweise, also ich habe nie mehr die Augen ausgeweint. Ich war immer mit ihm verbunden oder mit dem, was er mitgegeben hat, so verbunden. Aber ich hatte nicht das Gefühl, oh Gott, meine Welt bricht zusammen, weil ich hatte irgendwie trotzdem eine stabile Welt. So. Ja, und ich glaube, das begleitet mich einfach, dieses Vertrauen.
Wundervoll. Mich, oder hast du auch das gefühlt oder war es vielleicht auch deshalb keine Überraschung? Manchmal, also Kinder fühlen ja irrsinnig viel oder haben auch so eine Hellsichtigkeit manchmal, aber das dir jetzt nicht. Bewusst.
Nee, das kam auch, dem ist die Aorta gerissen, von einer auf die andere Sekunde. Ne? Der war jetzt nicht krank, es hat sich nichts angekündigt oder so. Der hat wollte in die Politik, in der Gewerkschaft, hat eine Rede gehalten, stand am Rednerpult und bums, zusammengebrochen. Und ich glaube, der beste Tod, den man sich wünschen kann, ne? Weil klack, ist das Licht ausgeschaltet. Aber der war halt auf einmal weg, auf einmal nicht mehr da.
Und jung.
Und jung. Mhm. Ja, mit 35, das, und ich weiß noch, dass ich zu meiner Lehrerin in der ersten Klasse gesagt habe, die meinte, das tut mir so leid. Und dann meinte ich, der war ja auch schon alt. Und ich, und sie so schluck. Und als ich selber 35 wurde, dachte ich so, oh Gott, ich musste so an ihn denken. Und dachte, oh Gott, das war so jung. Ja.
Aber da habe ich eine winzige Geschichte, als ich mein erstes Praktikum, Grundschullehramt, habe ich studiert, gemacht habe, ging ich mit dieser Klasse, in der ich da Praktikum gemacht habe, in Zoo. Und dann kamen wir natürlich von einem Gespräch zum nächsten und dann fragten die mich auch, wie alt ich bin. Und dann habe ich gesagt, dann schätz doch mal. So, und das ging dann von 18 bis gefühlt 68. Und ich war so mittelmäßig geschockt und dachte, oh Gott, bin ich ein Alien oder was ist jetzt los? Es kam dabei raus, die haben mich immer so alt geschätzt wie ihre Mutter.
Ach, krass.
Ja, also weil ich einfach diese, diese andere Person, also diese in Anführungszeichen höhere Person, war und das war dann entsprechend so, wie die Mutter war.
Faszinierend. Also,
muss man ja wissen, aber.
Ja.
Okay.
So viel zum Alter.
So viel zum Alter und da das schließt sich auch wieder der Kreis, weil für dich spielt Alter keine wirkliche Rolle. Zeit auch nur bedingt?
Auch nur bedingt.
Ja.
Ja, ich habe früher echt gedacht, also jetzt merke ich schon im Alter, dass ich weniger gut so Nachtschichten wegstecken kann. Wir kennen das, ne? Wenn man kreativ oder aus sich schöpft, du kannst nicht sagen, um so und so viel Uhr funkelt's. Das ist auch so ein Tunnel, da ist man so drin und oftmals funkelt es dann leider kurz vor der Abgabe erst und fühlt sich gut an. Und früher war das für mich so, ich habe das so weggerockt und musste kurz schlafen. Ich war immer ganz schnell wieder aufgetankt. Mhm. Das merke ich jetzt so im Alter, ist das nicht mehr so. Geht der Zaubertrank vielleicht auch ein bisschen gerne Ende. Ich finde, jetzt schlaft doch auch ganz gut.
Du bist sehr gesund.
Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kenne das auch mit dem kreativen Pausen und auch dann kreativer Modus und der kommt eben jetzt nicht einfach so auf, jetzt setze ich mich mal hin und dann kommt er schon.
Nee.
Meistens kommt er erst auch mit sehr viel Druck und sehr Last Minute. Den Schlaf habe ich aber zum Beispiel, also ich gehe Wände hoch, wenn ich nicht schlafe.
Mhm.
Aber das ist schon immer. Ja. Also das hat und jetzt, also auch heute und auch vor 10 Jahren und auch vor 20 Jahren.
Mhm. Ah ja, also aber auch das zieht sich bei mir wie ein roter Faden durch mein Leben. Mhm. Ich habe dann gedacht, ne, ich möchte studieren, Knete war nicht da, ich wollte unbedingt was Kreatives machen. Habe erst gedacht, ich muss Kunsttherapeutin werden. Habe gedacht, oh Gott, ich muss alle Kinder adoptieren. Nein, das mache ich nicht. Aha. Und bin dann, mir überlegt, gut, was mache ich? Ich könnte mir vorstellen, 3 Jahre, also auf so eine staatliche Schule, so lange studieren kann ich mir nicht leisten. Mhm. Ich gehe auf eine private und gucke da, welche hat die besten Möglichkeiten, ne, besten Computer. Damals war das noch nicht so eine Grundausstattung und dann arbeite ich halt 3 Jahre, das schaffe ich nachts und gehe da morgens in die Kunstschule und habe das durchgezogen. Und ich bin natürlich auch oft beim Aktzeichnen zum Beispiel eingeschlafen, da war es immer so warm und dann war die, damit das Modell sich wohlfühlt, da waren die Gardinen zugezogen und ich so Schnorchel weg. Aber es war dann auch okay und ich habe einmal mich verleiten lassen, Herrn Bennefeld, unseren Schulinhaber oder Leiter im Fahrstuhl zu fragen, ob er mich nicht adoptieren möchte, weil ich wusste, da war immer mit so jungen Kindern unterwegs, I don't know, was das für Kids waren und dachte so, oh, der ist bestimmt reich, adoptiere mich doch einfach oder gib mir ein Stipendium. Aber er meinte, so wollte er nicht, aber das habe ich dann gemacht, ne? Und ich habe immer, es war ja für die Sache, ich wollte es ja, ich wollte das so, ich habe das durchgezogen und gemacht und dann vielleicht manchmal wenige Stunden geschlafen, aber dann auch gleich weiter und hier nichts mit Praktikum nach dem Studium, gleich rein, Artdirektion, Kreativdirektion und irgendwie loslegen. So. Mhm.
Also auf die Plätze, fertig, los, bist du. Entspricht dir.
Ja.
Mhm. Sehr cool. Wahnsinn.
Soll ich nochmal zum Parkplatz zurück, wo Marianne
genau
anfing?
Genau, ja, das wäre jetzt mal den Bogen hätte ich jetzt Ecke? Auch gespannt. Ja.
Ja. Genau, Marianne ist auch entstanden. Also einmal Meditation am Skattisch, der Moment, alles doch zu ändern auf dem Parkplatz und Marianne auf Klo. Ich saß dann, hab gedacht, wo ist eigentlich Josephine in meinem Leben? Ich wusste, ich muss mich irgendwie, mir fehlt jemand dazu. Ich
hast mag du die benannt?
Josephine habe ich, als ich meine Designagentur hatte, gerne dazu gebucht. Eine Ausnahme.
Ach so, tatsächlich. Ach so, ja. Ich dachte, das wäre jetzt auch.
Ach so, und das ist kein fiktiver Name. Nee, nee.
Spirituelle Idee, witzigerweise.
Nee. Das wäre ja ein Knaller. Nee, ja, das brauch ich dir zu. So weit bin ich noch nicht. Ja. Aber habe mich an Josi erinnert und dachte, wenn ich mit der zusammengearbeitet habe, war da diese Qualität, die ich mir wünsche, wie ich arbeiten möchte. Mhm. Weil die hat immer so eine Tiefsinnigkeit gehabt. Und wenn sie mir kreative, also Artdirektorin, ich habe sie dazu gebucht, sie war frei. Und wenn sie mir was präsentiert hat, dann war das nie dekoriert. Da spielte gar nicht die Frage, es gab die Frage gar nicht, ob das schön ist oder nicht, sondern es war immer richtig. Und dadurch dann auch immer schön, also sie kann gar nicht hässlich, ne? Also, aber dadurch dann auch immer schön. Und es hatte jeder Punkt, den sie gemacht hat, jeden Raum, den sie Gestaltungsraster, das hatte alles eine Absichtlichkeit. Und dachte, okay, ne, so möchte ich arbeiten. Und ich habe ihr eine SMS geschickt, meine Josi, wo bist du denn eigentlich? Die hat dann auch zwischendrin 2 Kinder bekommen und unsere Wege sind so ein bisschen auseinandergegangen. Und sie war gerade dabei, auch in ihrem Leben was zu verändern und wollte in einer Designagentur, einer etablierten Designagentur unterschreiben als Design-Lead oder Chefin und hat gemerkt, da zieht sie was. Ich konnte ihr gar nichts bieten, außer irgendwie wir zwei.
Ja. Ich bin's.
Ja, huhu. Und irgendwie fühlte sich das richtig an. Und dann haben wir zusammen Marianne geborgen, wenn wir mal im Tauchkontext bleiben können. Und haben uns mehr auf, also die Werkbank quasi abgetrennt. Wir glauben nicht mehr so an das Agenturmodell, finden den ganzen sehr ungesunden Kontext für uns nicht passend und nicht richtig. Auch das Modell Zeit gegen Geld war nicht so unseres, sondern Wirksamkeit und haben uns auf Markenstrategie konzentriert und machen eigentlich das, ne, was wir immer schon getan haben, tief abtauchen an die Essenz. Und gestern hatten wir ein Aha-Erlebnis, wo wir dachten, ah ja, es ist ja gar nicht eigentlich nur Markenstrategie. Also wenn wir sagen, wir tauchen mit Marken oder mit auch Persönlichkeitsmarken oder Unternehmen oder Markenmachern ab in Workshops, dann tauchen wir schon sehr tief, entfernen uns jeglicher Hygienefaktoren, da muss man erstmal so durch, ne, und jeglicher Dekoration und gehen weiter und weiter und weiter und bergen da etwas, was in der Corporate-Welt wenig, ich möchte es gar nicht Spiritualität, weil dann springen mir schon viele potenzielle Kunden ab, aber nennen wir es Gefühl oder Emotion. Wir bergen etwas, was im Unterbewussten so krass wirkt und bringen das ins Bewusstsein. Und wenn man das auf Persönlichkeitsentwicklung vielleicht Münz, das ist immer auch ein Stück unserer Workshops, auch Persönlichkeitsentwicklung, dann tauchen wir ab ins limbische System, zentriert in unserem Hirn, wo Gefühle zu Hause sind, wo Erfahrungen zu Hause sind, Erinnerungen, das Unterbewusste, das Meer des Unterbewussten, wo der Verstand eigentlich keine Rolle mehr spielt und ja, das ist so unser Marianengraben und tauchen ab und bringen Dinge ins Bewusstsein, was eigentlich unterbewusst wirkt. Und das ist eine, wenn man es auf Marke bringt, einfach die Währung eigentlich, weil es emotionale Verbindung schafft für die Menschen, die an dieser Marke wirken, für die Menschen, wir kennen es, wenn wir gut sind darin. Es ist hochmanipulativ, wenn man es nicht achtsam einsetzt, aber wir entwickeln alles in Codes und in Übertragung visuell, Worte, Bekenntnisse, Glauben, schaffen uns Identitäten, arbeiten mit Archetypen, mit Bedürfnisgruppen und nicht mit Zielgruppen. Also auch da, wir sind mehr in der Markenpsychologie. Mhm. Und eigentlich ermächtigen wir die Menschen, die an Marken oder in Marken wirken, dazu, raus aus diesen Buzzwords und aus Rocket Science, was ist gutes Marketing, hin zu, was ist eigentlich an einem Selbstverständnis so oder so schon bei mir da. Also jeder Mensch hat Markenbewusstsein und jeder Mensch geht Marken auf den Leim, weil wir eigentlich nur die ganze Zeit suchen, in der Marke befriedigt das meine Bedürfnisse, ist das ein Perfect Match oder nicht, und wir sind die ganze Zeit am Dekodieren.
Ein Stück weit Identität abgeben.
Identität, genau. Genau.
Ja, anstatt die eigene zu suchen.
Genau. Und wir bringen ins Corporate eigentlich eine krasse Währung, die ist Vertrauen. Weil das, was wir haben, dafür gibt es kein Zertifikat und keine Methode. Da muss man uns schon auf Vertrauen, obwohl wir es ja gemeinsam auch bergen, was da ist. Und wir formulieren das dann auch in etwas, was aber nicht von uns auferlegt, sondern eigentlich aggregiert aus diesem Workshop von ihnen unbewusst gesagt und gesendet wird.
Naja, ich kann mir die Währung oder was dabei rauskommt, ist, es fühlt sich am Ende, wenn man sich einlässt, anders an.
Ach, total.
Und das sich aber einlassen und das Gefühl zulassen, ich glaube, das ist vielen noch nicht so. Weil da kommt der Kopf und sagt, nee, es müsste so. Und dann kommt das Gefühl und sagt, nee, so.
Und es ist auch ein weicher Faktor. Es ist eine Wette, den natürlich Menschen eingehen, die die Verantwortung tragen für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Mhm. Ich meine, die haben gerade alle mit Führungskräftemangel, Energiekrise und auch
tausend Themen
zu tun. Und gerade jetzt brauchen sie umso mehr diese emotionale Identität. Und auch den Ausdruck, das Markenerlebnis, wie drückt sich das nach außen aus? Mhm. Weil klar kannst du Fachkräfte über Mehrzahlung und Goodies an dich binden. Aber vielleicht kannst du dir auch über das Echtsein und über eine echte Verbindung zu deiner Marke viel stärker ins Boot holen. Und das ist gerade spannend zu sehen, wie sich da so ein Korridor öffnet von etwas, was eigentlich nicht belegbar
Neu ist. Also es ist ja eine solche Revolution, der wir jetzt beiwohnen dürfen.
Oh, ich freue mich da so drüber.
Ja, das ist ja wirklich, wie ist, Industrialisierung oder you name it. Das sind wirklich ganze Zeitalter, die wir jetzt gestalten dürfen. Also total. Müssen und dürfen.
Müssen auch. Also die Welt brennt. Also wir sind schon dazu genötigt von der Natur, vom Außen, dass wir alles überdenken, unsere Systeme überdenken sollten, müssen. Mhm. Und ich nur an jeden appellieren kann, zu gucken, trägt er in seiner kleinen Welt dazu bei, dass das alles gesund und sinnvoll ist und im besten Fall halt auch noch draußen. Mhm. Aber ich finde es auch spannend, wenn wir mit Marken abtauchen, gar nicht mal nur so aus dem Women's Hub, also auch Persönlichkeitsmarken, die jetzt kommen, was für Persönlichkeiten da geborgen werden. Ihr glaubt nicht, wie viele Magierinnen und Schöpferinnen gerade raus wollen und sagen, ich gehe jetzt so an meinen, wenn wir in Archetypen sprechen, in meinen Auftrag, wie oft das Wort Seelenplan im Bezug auf Corporate mir gerade begegnet. Ja. Das macht mich höchstgradig zuversichtlich für die Welt. Und auch in Unternehmen, die sagen irgendwie, weg mit all den Buzzwords, Hygienefaktoren, worum geht's eigentlich wirklich und wie erzählen wir uns denn echt und was erzählen wir denn auch nicht? Oder kommen zu uns und sagen, unsere Mitarbeiter, die bringen irgendwie nur noch so Mittelmäßigkeit über die Rampe. Ja, weil da auch nichts ist, was sie motiviert, noch eine Schippe draufzulegen. So. Und das ist, glaube ich, gerade so ein,
Ja, weil der untere Momente. Teil fehlt.
Weil das, ja, ne?
Genau. Also das genau. Gefühl oder das wirkliche das, Bedürfnis.
Genau. Und es geht auch nur um menschliche Bedürfnisse.
Ja, und auch die, ja. glaube ich, die wirkliche Qualität, die jemand Absolut. Hat, weil du steckst dich da in irgendeinen Absolut. Job und damit kannst du die Miete bezahlen.
Alleine der Shift, das Bewusstsein, dass man nicht mehr Arbeitszeit, sondern vielleicht von Lebenszeit redet, ändert ja schon alles. Und dann möchtest du dich natürlich mit etwas verbinden, was dich irgendwie in deinen Werten oder in deinem Wesen treibt, ne? Und Sinn macht. Also ich habe es vorhin schon gesagt, Zeit gegen Geld tauschen. Ich glaube, die Währung ist irgendwann nicht mehr relevant. Hoffe ich.
Ja, cool, dass ja. wir da ein Teil davon sein dürfen. Und
ja, man sieht auch, wenn wir was, das sozusagen Persönlichkeitsentwicklung und die Markenentwicklung, das geht so einher. All die, die ne, auch diese Marke halten, wie viel sich ändert, wenn sich so ein persönliches Feld ändert. Wie viel eigentlich passiert, ne? Also, dass immer persönliche Entwicklung mit der Entwicklung im System einhergeht, das ist eigentlich für mich so eine Erkenntnis, die hatte ich früher nicht so. Also, die, ich dachte, es gibt, ne, Arbeiten und es gibt die persönliche Entwicklung, aber dass es zusammengehört, macht doch auch total Sinn. Also, es ist ja nur ein Ausdruck eines Teils unserer Persönlichkeit. Und das mit Josi machen zu dürfen. Also es ist ein bisschen Aufklärungsarbeit, es ist ein neues Feld, es geht um Vertrauen.
Wie lange gibt es Josi, dich und Marianne?
Schon. 3 Jahre gibt es uns.
3 Jahre.
Mhm. Genau. Und wir mussten uns auch ein bisschen finden und üben, unsere Methoden überdenken. Und wir lernen mit jedem Workshop, wir lernen zum Glück auch mit all den Begegnungen, die wir da haben und werden besser und besser. Aber ich bin gespannt, was noch so passiert. Und haben... Ja, es ist aber so sinnstiftend, ne, so zu arbeiten und unsere Mittel so einzusetzen, dass wir hoffentlich einen guten Beitrag in diesem System von Arbeiten und Leben und Konsum auch reingeben. Also ich feiere, dass Menschen im Supermarkt sich überlegen, ob sie eine Oatly-Milch kaufen sollen oder nicht. Also so ein Bewusstsein einfach, ne, das gab's ja früher gar nicht. Also was mein Konsum auch an Rattenschwanz mit all dem anderen, wohin mein Geld geht und was damit passieren soll. Ja, es ist eine super spannende Zeit. Und ich finde auch, auch wenn wir mit Archetypen arbeiten, es gibt einen Archetypen, der gerade im Wandel ist, die Hedonistin oder der Hedonist. Jetzt, wo wir hier in der Frauenrunde sind, also die Hedonistin, was interessant ist, weil eigentlich das zeigt, was los ist in der Welt. Der Archetypen des Hedonisten war ja früher so Fülle, Maßlosigkeit, Ego, ne,
Arroganz,
Arroganz absolut auf sich gerichtet und egal um welchen Preis, Hauptsache für mich. Und es ist eigentlich weit entfernt, das ist sozusagen das Produkt unseres Patriarchats, unserer Gesellschaft, die diesen Archetypen gewandelt hat. Ursprünglich war der Archetyp der Hedonist eher jemand, der gesagt hat, ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich versorgt und glücklich bin, achtsam mit dem Wissen, dass genug übrig bleibt, damit auch andere sich versorgen können. Aber es kann nur ein gesundes Außen geben, wenn es ein gesundes Innen in mir gibt.
Also die klassische Verwechslung von Selbstliebe mit zu viel Egoismus.
Ja, aber das ist so spannend, ne, dass so ein Archetyp sich wieder rückwandelt in eigentlich den ursprünglichen...
Findet das gerade statt?
Ja, zeigt ja, was los ist.
Ja.
In dieser Welt.
Wahnsinn. Kannst du so ein paar Tools, also was sind so die anfänglichen Übungen, also Übung klingt banal, aber die, womit ihr in euren Workshops anfangt?
Also wenn ich sage,
Fragen,
wir tauchen
die
ein.
Die man sich stellt oder die ihr stellt, finde ich spannend.
Wenn wir sagen, wir tauchen ein, ne, ins Meer des Unterbewusstseins, ist sind die Koordinaten. Der Spot, von wo aus wir tauchen, ist das Herz. Also wir tauchen ins Herz, wir verbinden uns. Bevor wir den Workshop starten, wir beschäftigen uns mit der Brand, muss man immer ein Love Letter an sich selbst oder an die Brand schreiben.
Oder und?
Also wenn es, manchmal sitzt ja ein Unternehmen, dann sind es viele Personen und wir sammeln die Love Letter ein und wir spiegeln das und schreiben einen Liebesbrief an sozusagen das Unternehmen. Mhm. Und wenn es Persönlichkeitsmarken sind, Einzelunternehmer dann oder Unternehmerinnen, dann schreiben sie sich einen Liebesbrief an sich selbst. Mhm. Und das ist schon, damit eröffnen wir eigentlich immer unseren Workshop, das ist der Kanal offen. Also dann baden wir im Meer, weil da wird schon so viel gesagt. Und sich die Zeit zu nehmen, wirklich sich auch mal in der Größe zu sehen und mal zurückzukoppeln, warum bin ich denn nochmal eigentlich losgestiefelt? Na, wofür habe ich das alles nochmal gemacht? Was sind meine Qualitäten? Was kann ich eigentlich gut? Was repräsentiere ich hier?
Das muss man, ich habe die Übung auch schon ein paar Mal in diversen Zusammenhängen gemacht, das muss man auch erstmal können. Also ich kenne auch
klingt
den
so
einen,
leicht, ne?
Ja, es klingt total leicht und die Worte müssen da trotzdem irgendwie rauskommen und ich kenne auch den einen oder anderen Kandidatin, Sternchen innen, die das also komplett durch den Kakao ziehen oder ins Lächerliche oder ins, also da, das ist schon spannend, was da
also
so.
Also das hatten wir noch nie zum Glück und wir geben den Leuten, denen das, wir spüren schon manchmal, geht das da oder nicht? Wenn es nicht geht, dann haben wir einen Fragenkatalog und den dürfen die uns beantworten. Okay. Und im Grunde schreiben sie dann auch ein Love Letter. Und wenn wir sehen, ah ja, okay, ne, da sind jetzt viele, die sozusagen unser Word-Dokument ausgefüllt haben, spiegeln wir ja, also im Grunde ist es das Geschenk, dass wir uns trauen, ne, diese weichen Faktoren reinzubringen. Und wir aggregieren dann und schreiben ein Love Letter von Marianne an das Unternehmen. Und das ist immer schon, immer die größte Verbindung zu allen, die da sitzen. Es fließen immer Tränen, es wird viel gelacht auch. Und das ist auf jeden Fall ein anderer Korridor. Da sitzt du nicht am Konfitisch, ne, und polierst Hygienefaktoren, sondern bist sofort mittendrin, was einen treibt. Und dann sammeln wir den ersten Tag, sammeln wir ganz, ganz viel für uns, weil wir ja was ausspucken müssen, sammeln viel Wissen, fragen ganz, ganz viel, quetschen die aus und gucken, in was für einem Ozean schwimmen wir denn. Und in dem zweiten Tag geht es um Werte, Archetypen, Bedürfnisgruppen und im ersten Tag enden wir immer mit Bedürfnisgruppen, also Zielgruppen, soziodemografische Daten interessieren uns nicht. Es gibt 4 Bedürfnisgruppen, ganz, ganz einfach, wenn man es auf die Archetypen von C.G. Jung münzt. Es geht um die eine kollektive Sicherheit, Ordnung und Struktur. Es gibt die das Bedürfnis nach Selbsterfüllung. Ein glückliches Leben für mich selber. Es gibt das Bedürfnis nach Selbstermächtigung, Spuren hinterlassen, Wandel voranzutreiben.
Aber das sind Archetypen?
Das sind 4 Grundkorridore an Bedürfnissen von Menschen, die aber sich in den Archetypen widerspiegeln.
Okay.
Genau, und dann gibt es das noch, ne, 2 Individualbedürfnisse, 2 Kollektivbedürfnisse nach Gemeinsamkeit, Verbundenheit, Freude und Glück. Und sich da, das formulieren wir auch, da haben wir auch Sätze zu, aber da zu verorten, für welches Bedürfnis, also übergeordnete menschliche Grundbedürfnis, bin ich als Archetyp eigentlich die Antwort? Ne? Also die beiden müssen ja miteinander reden. Und dann merken die meisten, ach, ich kann mir ja eigentlich die Menschen, die ich in mein Feld einlade, also von denen ich mein Geld haben möchte, mit denen ich diesen Deal eingehen möchte, die mich erfolgreich machen sollen, die kann ich mir ja einladen und die kann ich ja in mein Bewusstsein holen. Und
in dein Feld damit?
Naja, in mein Unternehmen. Also mein Angebot soll ja ein Bedürfnis beantworten, ob nun Produkt oder Dienstleistung. Welches genau ist denn das? Welche Sehnsucht stille ich denn da? Ein Grundbedürfnis, weil dann bin ich schon in der Verbindung und bin schon relevant. Und das ist total spannend. Das ist oftmals ein Aha-Moment bei vielen, dass sie sich ja ihre Zielgruppe durchaus auch kreieren können, ne, und wünschen können. Und die Archetypen am Ende, wenn wir die am zweiten Tag bestimmen, das ist auch so krass, auch wie bei den Liebesbriefen. Viele sagen, sie können das gar nicht sagen, aber sie sagen doch so viel. Und wir sind ja da und nehmen es auf und spiegeln das dann. Und da merkst du auf einmal so, ah ja, klar, ne, ich bin, eigentlich sollte man ein Archetyp sein. Es ist, die Welt ist zu komplex. Meistens sind es 2 und es ist meistens auch eine Achse, wie wir festgestellt haben. Auch da ein interessantes System, immer innen und außen, was auch total faszinierend ist und, glaube ich, widerspiegelt, den Schmerz, das Aufbegehren in dieser Welt, dass jetzt Dualität dran ist und man das aushalten muss, weil es so einfach ist, ne, eigentlich sich auf eine Seite zu schlagen, aber wir müssen aushalten, diesen Stretch machen zu dürfen und vertrauen, dass wir das auch können. Und da, wenn du auch siehst, es geht auf, dass wir eigentlich die Identität nach draußen verkörpern, die da eine Sehnsucht beantwortet, ist es einfach eine unheimliche Selbstermächtigung, weil du aus dir schöpfen kannst und weißt, wie kann ich denn beantworten? Was ist denn mein Angebot? Und was sind denn das für Erwartungen? Manchmal ist es gar nicht so, ne? So ein Hexenwerk dann. Also das, was man menschlich so oder so tut, kann man auch als Marke tun und muss man eigentlich nur bewusst haben. Und dann hat man uns als Markentanten, die das dann übersetzen in Erlebnisse und Visualitäten.
Das ist so spannend, wo wir uns vorher hingeschraubt haben.
Allerbesten Wissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei vielen schon in der Vergangenheit angehört.
Nee, wir sind noch mittendrin in der Drehung.
Mittendrin in der Drehung. Und es ist natürlich, als möchtest du einen Frachter in der Elbe drehen. Ne?
Ja. Und zwar da gibt es ja die Schlepper.
Wollte gerade sagen, auch
die liebe ich so. Ja, wirklich wunderbar. Ja, ich sehe die ja jeden Tag und freue mich über diese kleinen Kraftmaschinen. Mhm. Ja, jetzt sind Marianne, Josefine und ich diese kleinen Schlepper, die großen ein bisschen drehen. Und ins richtige Fahrwasser bringen.
Genau. Bisschen ziehen, bisschen.
Ja, bisschen drücken.
Und irgendwann fahren die von allein. Also irgendwann drehen die ja auch von allein.
Ja, brauchst nichts mehr machen.
Also ich bin kein Kapitän, aber.
Hört sich ein bisschen so an.
Ist so.
Gut, ihr sorgt auf jeden Fall dafür, dass, um das Wortspiel zu Ende zu bringen, dass der Tanker nicht im Marianengraben oder in diesem Fall in der Elbe versinkt, sondern im Fahrwasser im besten Fall weiter in die richtige Richtung fährt.
Genau, keine Sackgasse. Genau.
Keine Sackgasse.
Ja, genau.
Caesar zündet schon das Feuer an. Liebe Jessica, ist noch was? Wir haben schon die Stunde erreicht.
Es geht aber schnell.
Das ging schnell, ne? Es geht, aber diesmal finde ich, ging schnell. Also ich gucke ja tatsächlich auch immer zwischendurch auf die Uhr hier. Und normalerweise passiert das so alle 5, 6 bis 10 Minuten oder so minütlich. Mhm. Achte ich da drauf, ob da auch alles läuft und alle Tonspuren hier in der richtigen Synchronizität sind. Und
waren wir?
Ja, tatsächlich waren wir das. Aber, also nee, und? Ich habe erst nach, ich glaube, einer Dreiviertelstunde oder halben Stunde da drauf geguckt und dachte oha, jetzt müssen wir Gas geben.
So.
Naja, wir haben ja kein Ziel. Wir haben uns ja auch treiben lassen. Insofern ist es doch schön. Kommt, was kommt. Und
ganz wundervoll.
Wurde vielleicht gesagt, was gewagt werden sollte.
Und wollte.
Wollte.
Ja. Was befeuerst du denn? Also im Grunde hast du schon jetzt eine Stunde befeuert. gibt es noch was? Willst du es noch zusammenfassen? Oder fehlt noch was? Oder?
Ob mir was fehlt? Ach, ich würde einfach mich freuen, wenn alle Menschen sich trauen, ein bisschen die Ungewissheit auszuhalten und zu vertrauen in sich, in Möglichkeiten, sich mit Menschen verbinden, die vielleicht das Vertrauen mitbringen und nicht alles so verkopft und so schwer sehen, weil die eigentlich ist es ja alles ein natürlicher Prozess. Wir haben ein bisschen Möglichkeiten, das zu befeuern und damit zu gestalten.
Oder viele Möglichkeiten.
Sehr viele.
Genau, also nicht nur ein bisschen.
Nein, sehr viele.
Sehr schön. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Jünger bei uns.
Danke sehr.
In der Küche.
Vielen, vielen Dank.
Gern geschehen. Ja, danke euch. Es war mir eine Freude.
Sehr schön.
Es ist ja keine Stunde gewesen. Ah, wirklich jetzt?
Das geht immer so schnell.
Das ist ja unglaublich.
Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht_podcast.
Und wir freuen